HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Und dazu begrüßt sie Rosemarie Tuchelt. Und am Tag, an dem Teile der britischen Royals in Deutschland angekommen sind, gehen wir dahin, wo sie hergekommen sind. Nach Großbritannien, nach London.
I therefore declare Sadiq Khan to be elected as the new mayor of London.
Das ist das erste Mal, dass ein Vertreter einer ethnischen Minderheit in einer der wichtigsten Hauptstädte der Welt ein solches Mandat erhält.
London voted to remain in the European Union, but we accept the results of the British public.
London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down.
1 million people. 1 Million Menschen in diesem Land arbeiten in Finanzdienstleistungen. Wir könnten das als gegeben hinnehmen, aber die Brexit-Verhandlungen werden der Test sein.
Ruft ein aufgeregter Polizist, da steht der Grenfell Tower schon lichterloh in Flammen. Ich sah Leute vom Market wegrennen, Leute am Boden liegen. Ein Taxifahrer, der ihnen zuruft, rennt.
Im Finsbury Park leben Nordafrikaner und Südamerikaner, Araber und Asiaten.
Everyone from all types of backgrounds, rich, poor, black, white, blue, it doesn't matter where you're from.
We're Londoners at the end of the day. Ob reich oder arm, schwarz oder weiß oder blau, am Ende seien doch alle Londoner.
Am Ende sind doch alle Londoner. Ja, ist das so? Das fragen wir heute in der Tag. Es geht um die Folgen von Terror, Brandkatastrophen und Brexit. All das scheint im Moment unser Bild von Großbritannien zu bestimmen. Neben all dem wollen wir aber auch und ganz bewusst andere Aspekte des Insellebens ergründen. Solche, die in der letzten Zeit in Vergessenheit zu geraten scheinen. Wo zum Beispiel sind die leicht verschroben Selbstbewussten geblieben, für die die Briten einst bekannt waren? Menschen, die ihre eigenen Maßstäbe stilvoll über die allgemeingültigen setzen. Was also ist aus den britischen Exzentrikern geworden? Man hat den Eindruck, dass es, soweit sie nicht in die Politik gegangen sind, um sie stiller geworden ist. Aber es gibt sie noch, wie Jens-Peter Marquardt berichtet.
Stephen Gough ist in Großbritannien bekannt als The Naked Rambler, der nackte Wanderer.
Ich möchte so handeln, wie es vernünftig ist. Wenn es am Tag langsam immer wärmer wird, würde ich ins Schwitzen geraten, wenn ich angezogen bin. Da macht es doch Sinn, nackt zu wandern. Warum soll ich schwitzend herumlaufen?
Stephen läuft seit 2003 durch ganz Großbritannien. Splitternackt, bekleidet nur mit Wanderstiefeln und Socken, bei Sonnenschein auch mit einem Hut, auf dem Rücken einen Rucksack. Wenn er nicht gerade im Gefängnis sitzt, wegen nackten Herumwanderns. Einmal freigelassen, läuft er gleich wieder nackt los, wird wieder verurteilt und so weiter. Er wollte eigentlich die Richter davon überzeugen, dass er nichts Böses tue, doch dazu kam es nie, denn er besteht darauf, nackt vor die Richter zu treten, was die wiederum nicht witzig finden.
I've tried to argue in court, where, but unfortunately in England, I haven't been allowed in court to argue my case.
Seit 2003 hat Stephen so die meiste Zeit im Gefängnis verbracht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat seine Klage gegen die Strafverfolgung seines nackten Wanderns abgewiesen. Doch auch das konnte ihn nicht dazu bringen, bekleidet zu wandern.
It's freedom to act.
Ich muss doch die Freiheit haben, mich angemessen zu verhalten. Wir haben gelernt, dass man vernünftig handeln soll. Warum erlaubt man uns nicht, das zu tragen, was wir wollen? 7 Lagen Kleidung oder eben nichts? Das ergibt für mich keinen Sinn.
Längst nicht jeder britische Exzentriker landet im Gefängnis. Der nackte Wanderer ist eher eine Ausnahme. Denn Exzentrik hat in Großbritannien Tradition. Historiker meinen, die Briten, vornehmlich die Engländer, hätten im 18. Jahrhundert angefangen zu spinnen. Seitdem gehört die Exzentrik sozusagen zur DNA des Inselvolks. Von Georg III., der angeblich eine Eiche als den König von Preußen begrüßte, über Oscar Wilde, der in London mit einem Hummer Gassi ging, und Winston Churchill, der sich im Ersten Weltkrieg seine eigene Badewanne in den Schützengraben in Flandern liefern ließ, bis hin zu einem wenig bekannten Exzentriker der heutigen Zeit, Gavin Prater-Pinney. Er ist der Gründer der Cloud Appreciation Society, Die Exzentrik der Mitglieder dieser Gesellschaft der Wolkenwertschätzer besteht darin, einfach immer mal wieder absichtslos in den Himmel zu schauen.
Cloud spotting is an aimless activity. It's one that doesn't achieve anything meaningful.
Wenn er die Wolken beobachte, verfolge er damit keine Absicht. Wolken zu beobachten genüge sich selbst, sagt Britta Pinney. Wenn man Britta Pinney in seiner umgebauten Scheune in Somerset besucht, kann es passieren, dass erst einmal nichts passiert, weil es aus einer einheitlich grauen Suppe in Strömen regnet. Kein Problem, sagt Britta Pinney, das steigere doch nur die Vorfreude darauf, irgendwann doch eine Wolke zu sehen und von ihrer Schönheit überwältigt zu werden.
It's like a moment of meditation.
Es ist ein Moment der meteorologischen Meditation. Man kann nicht sagen, um 14 Uhr gucke ich Wolken an, sondern man muss die Gelegenheit erkennen und wahrnehmen, wenn sie da ist.
I'll be receptive and open to doing it when the opportunity arises.
Gavin Britta Pinney hat vor dem Wolkengucken Philosophie und Psychologie in Oxford studiert. Könnte es sein, dass Wolkengucken glücklich macht?
Well, I'd like to think so.
Das würde mich freuen. Unsere Wolkengesellschaft hat ein Manifest, in dem es heißt, Wolken sind etwas für Träumer. Die Kontemplation nährt die Seele. Alle, die in Wolken Formen erkennen, sparen das Geld für den Psychoanalytiker.
Indeed, all who consider the shapes they see in them will save money on psychoanalysis.
Die Lust, anders zu sein, Jens-Peter Marquardt, über die Exzentriker der britischen Inseln. Und mit Jens-Peter Marquardt bin ich jetzt per Leitung nach London verbunden. Herr Marquardt, Sie werden uns in dieser Stunde durch Großbritannien begleiten. Dieser Beitrag und die Recherchen dafür, das muss doch so richtig Spaß gemacht haben, oder?
Natürlich hat er Spaß gemacht. Das ist ja so wunderbar, hier zu sehen, welche Typen es hier gibt, dass sie immer versuchen, ein bisschen anders zu sein, was auch Ausdruck dieser insularen Mentalität ist, also sich abzuheben von anderen und ja, seltsame Dinge zu tun. Zum Beispiel, das habe ich da jetzt nicht erwähnt, aber wenn man hier beispielsweise in London in den Park geht, okay, die gehen natürlich auch bei Sonnenschein spazieren, aber es macht ihnen eigentlich erst richtig Spaß, wenn es schlechtes Wetter ist, wenn die Wege matschig sind und sie dann da ihren durch den Matsch joggen können und völlig verkrustet dann da rauskommen. Das scheint ihnen viel mehr Spaß zu machen als uns, die lieber auf gutes Wetter warten.
Sie leben seit 4 Jahren in der britischen Hauptstadt und berichten von dort für die ARD. Es ist eine Weltstadt. Wenn Sie es nach 4 Jahren auf den Punkt bringen müssten, was macht für Sie das Leben in dieser Stadt aus?
Das ist unglaublich vielfältig, es ist aber auch unglaublich anstrengend. Das ist sozusagen ja dieser Zweiklang eigentlich, der einerseits faszinierend, aber andererseits auch anstrengend ist. Also diese vielen, auch ja unterschiedlichen Menschen, also die Engländer, die richtigen Engländer sind in London ja inzwischen in der Minderzahl. Es ist ein buntes Völkergemisch, auf das man hier trifft. Das führt dazu, dass man wirklich auch Restaurants aus allen Ecken findet, Musik aus allen Ecken der Welt findet, Viertel findet, die man sonst nur irgendwie zum Beispiel in Asien antreffen würde. Also hinduistische Tempel, da fühlt man sich eben, ja, als sei man jetzt irgendwo in Kaschmir und gar nicht in London. Das ist faszinierend. Auf der anderen Seite, diese Masse Mensch, knapp 9 Millionen leben hier in London. Es ist laut, es ist eigentlich überall voll. Auch jetzt gerade im Sommer noch mal mehr Touristen natürlich als sonst im Jahr hier. Man muss sich überall anstehen. Es ist voll, wenn man in die U-Bahn geht und so. Das macht das Leben dann auf der anderen Seite anstrengend. Aber wie gesagt, es ist auch sehr, sehr interessant und schön.
Wo gehen Sie denn hin, wenn Sie mal Ruhe brauchen? Sind Sie schon so sehr Londoner, dass Sie dann bei strömendem Regen in den Park gehen oder haben Sie andere Orte?
Ja, aber nicht nur unbedingt bei strömendem Regen. Also wir haben das Glück, dass wir vor einem Jahr umgezogen sind in den Norden nach Hampstead, was ein sehr, sehr schönes Viertel ist, auch mit großer Tradition, künstlerischer Tradition. Auch Sigmund Freud beispielsweise hat da gelebt und gearbeitet. Heute lebt da zum Beispiel John le Carré, wenn er nicht gerade in Cornwall wohnt. Und da gibt es diesen Hampstead Heath, die Heide von Hampstead. Ein riesiger Park, wenn man da drin ist, merkt man überhaupt nicht mehr, dass man in London ist, außer wenn man man von den Hügeln dort auf London hinabschaut, auf dieses Gewirr von Häusern, auch wie sich die Stadt verändert hat. Man merkt dann plötzlich, dass St. Paul's Cathedral, was ja mal so ein Landmark, ein wirkliches Wahrzeichen der Stadt war, wie klein das geworden ist, weil es inzwischen umragt ist von riesigen Wolkenkratzern. Also auch die Problematik der Architektur hier kann man von oben sich anschauen. Ja, und in diesen Tagen ist es hier auch gerade sehr warm. Ich genieße es, da im Hampstead Heath da in den Teich zu springen. argwöhnisch beobachtet nur von einem Graureiher und einem Kormoran. Was macht denn dieser Mensch da? Allerdings bin ich da auch nicht alleine, sondern es sind noch ein paar Briten um mich herum.
Jetzt haben Sie eben auch John le Carré angesprochen. Da sind wir schon bei der Kultur. London ist ja nicht nur eine Weltstadt, auch Weltklasse, was Theater und Museen angeht. Wenn man dort lebt, nutzt man das eigentlich oder gehen da hauptsächlich die Touristen in Freizeitstimmung hin?
Doch, man nutzt das, jeder wie er es mag, ich vor allen Dingen das Theater, andere mehr die Museen. In Museen beispielsweise haben wir im Augenblick auch sehr, sehr viel zu bieten. Es gibt eine Pink Floyd Ausstellung im Victoria and Albert Museum, wo auch eben viele, die hier wohnen, hingehen. Leonardo Zeichnungen, eine Hokusai Ausstellung, auch sehr interessant, der japanische Zeichner dort. Er hat eine Ausstellung im British Museum oder eine Black Power Ausstellung in der Tate Modern, das ist sehr schön. Aber faszinierend für mich ist die Theaterlandschaft hier. Und so etwas erlebt man eigentlich in Deutschland nicht, dass man plötzlich Weltstars, die man vom Film, Oscar-Preisträger, die man hier plötzlich auf der Bühne sieht. Also ob das nun Jude Law ist, Judi Dench, Helen Mirren oder ich habe zuletzt Mark Rylance gesehen, der im vergangenen Jahr für Bridge of Spies, den Spielberg-Film, einen Oscar bekommen hat. Und die sieht man dann plötzlich in natura ganz nahe an der Bühne und das ist wahnsinnig faszinierend.
Das Regietheater ist so in London aber nicht angekommen, oder?
Nee, das ist auch wirklich eine Erfahrung, die man hier macht, die auch mit der Struktur zusammenhängt, auch mit der Finanzierung der Theaterlandschaft. In Deutschland wird das Theater ja beherrscht durch öffentlich subventionierte große Theater. Hier müssen sich alle Theater, auch die großen Theater im Londoner Westend, sich immer privat finanzieren. Sie müssen also darauf achten, dass alle Plätze verkauft werden, dass sie das Geld hereinkommen. Und deswegen machen sie auch Theater, das bei den Leuten ankommt, populäres Theater, was aber nicht heißt, dass das schlechtes Theater ist, sondern Theater auf höchstem Niveau, aber immer den Zuschauer im Blick. Und ich hatte gerade in der vergangenen Woche, glaube ich, war hier die Premiere von Daniel Kehlmanns Der Mentor. Ich habe dort auch mit Daniel Kehlmann gesprochen, der war fasziniert davon, wie toll hier sein Stück erstens übersetzt und dann auf die Bühne gebracht worden ist und erinnerte mich auch daran, dass er vor einigen Jahren, als das Stück in Frankfurt aufgeführt wurde, aus der Vorstellung herausgelaufen ist, weil er sagte, die haben mein Stück so verhunzt, die haben daraus Karnevalscherze gemacht. Und hier, wie gesagt, war total beeindruckt eben von der Übersetzung, aber auch von der Schauspielkunst. Da stand als Hauptdarsteller F. Murray Abraham auf der Bühne, Oscar-Preisträger, ich glaube, es war 1984 für den Salieri in Amadeus von Milos Forman. Also das kann man hier alles erleben. Das erlebt man, glaube ich, so nicht in Deutschland.
Sie haben es eben schon angesprochen, London, auch die multikulturelle Stadt, die auch ihren Beitrag leistet zur Kultur in die Welt der nach London Eingewanderten, hat literarisch wie kaum eine andere die Schriftstellerin Sadie Smith eingeführt. Die Tochter einer Jamaikanerin und eines weißen Engländers ist im Norden der Hauptstadt groß geworden, in eher ärmlichen Verhältnissen, genau wie die beiden Heldinnen ihres neuen Romans. Der heißt Swing Time, erscheint Mitte nächsten Monats auf Deutsch. Und da erzählt Sadie Smith die Geschichte zweier Frauen, die die Leidenschaft für Tanz und Musicals verbindet. Kennengelernt haben sie sich aber schon als Kinder.
Wenn man sämtliche Samstage des Jahres 1982 als einen denkt, dann traf ich Tracy an diesem Samstag, morgens um 10, als wir durch den sandigen Kies des Kirchhofs stapften, jede an der Hand ihrer Mutter. Es waren noch viele andere kleine Mädchen dort, aber aus naheliegenden Gründen, den Ähnlichkeiten wie den Unterschieden, nahmen wir Notiz voneinander, wie das bei Mädchen so ist. Wir hatten beide den identischen Braunton, als hätte man ein Stück hellbraunen Stoff durchgeschnitten, um uns beide daraus zu machen. Unsere Sommersprossen sammelten sich an den gleichen Stellen, Wir waren gleich groß. Doch mein Gesicht war grüblerisch und melancholisch, mit einer langen, ernsthaften Nase und Augenwinkeln, die wie die Mundwinkel nach unten zeigten. Tracy hatte ein vorwitziges, rundes Gesicht. Sie sah aus wie eine dunklere Shirley Temple. Nur ihre Nase war genauso problematisch wie meine. Das sah ich sofort. Eine lächerliche Nase. Sie wies direkt nach oben, wie bei einem kleinen Schweinchen. Süß, aber auch obszön. Die Nasenlöcher wurden ständig zur Schau gestellt. Nasentechnisch konnte man also von Gleichstand sprechen.
Der Anfang aus dem Roman Swingtime von Zadie Smith. Zadie Smith, sicherlich eine der vielen Bereicherungen der britischen Gesellschaft durch Migration, auch wenn sie mittlerweile wohl in New York lebt. Sie ist eine der wichtigen Stimmen der britischen Literatur, die eine Perspektive auf die britische Gesellschaft hat, die oft mit Humor gewürzt, dennoch keine Illusionen schürt. Diese beiden Mädchen sind nicht nur verbunden durch ihre Leidenschaft für Tanz und Musical, sie sind auch verbunden durch den identischen Braunton ihrer Haut. Jens-Peter Marquardt, über die vielen Vorteile einer Einwanderungsgesellschaft haben wir, naja, im Ansatz gesprochen. Die Suche nach dem Gleichen oder nach dem Ähnlichen in einer Gesellschaft der Verschiedenen, ist das ein Bindemittel in London oder eher Sprengstoff?
Es ist beides. Es ist sehr, sehr vielfältig. Auf der einen Seite ist es natürlich eine große Bereicherung für London, dass man so viel aufnehmen kann und das schon über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang tut, aufnehmen kann aus fremden Kulturen. Aber auf der anderen Seite ist auch viel Sprengstoff hier in die britische Gesellschaft und in die Gesellschaft in London hineinbringt. Es gibt Ghettos auch in London, wo sich sozusagen so Subgesellschaften gebildet haben, die sich kaum irgendwie verbinden mit der britischen Gesellschaft. Und es sind vor allen Dingen diese Stadtviertel, von denen eben auch Gewalt ausgeht. Das haben wir jetzt ja in den vergangenen Wochen gerade gesehen. Anschläge hier in London, am Borough Market beispielsweise, dort eben die Messerstechereien und auch der Lastwagen, der dort in die Menge hineingefahren ist. Das waren auch Menschen, die zwar britische Staatsbürger sind, aber in einem Ghetto aufwachsen, sehr pakistanisch-islamisch geprägten Ghetto aufwachsen und wo auch kaum die Behörden Zugang haben, versuchen dort zu ermitteln und auch schon vorab auch herauszufinden, wo dort irgendwie Terror und Gewalt entstehen kann, aber sich dabei sehr, sehr schwer tun. Also das hat viele Aspekte, dieser Multikulturalismus in London.
Das heißt auch, dass jede Gruppe so ein bisschen für sich bleibt? Oder gibt es sowas wie eine Solidarität der Einwanderer? Man könnte ja jetzt sagen, sie haben ähnliche Probleme.
Ja, wie gesagt, es gibt beides. Es gibt die sich integriert haben, die eben auch nach oben gekommen sind, erfolgreiche Unternehmer, aber eben auch, das hatten Sie ja ganz am Anfang der Sendung schon erwähnt, Sadiq Khan, der pakistanischstämmige Bürgermeister, hier gewählt von einer großen Mehrheit der Londoner, eben auch nicht nur aus seinem kulturellen Umfeld, sondern wirklich von einer sehr, sehr breiten Mehrheit. Das zeigt, wie akzeptiert diese Menschen hier sind. Auf der anderen Seite aber auch eben Kulturen, die sich abschotten, Menschen, die sich abschotten, Gemeinschaften, die sich abschotten und zum Teil auch gegeneinander kämpfen. Und zwar auch nicht nur islamisch geprägt, sondern es gibt ja auch hier viele jüdische Viertel. Und darunter gibt es eben auch einen Teil von sehr orthodoxen Juden, die sich völlig abkapseln, die eigene Schulen haben und in diesen Schulen ist Englisch verpönt, dort wird Hebräisch gesprochen, da wird alles getan, dass eben diese Kinder sich nicht wirklich in die britische Gesellschaft integrieren und da tun sich auch die Behörden schwer, diese Schulen aufzulösen oder versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Also es ist nicht nur Toleranz, die hier in London herrscht.
Das heißt aber, wenn sich Menschen abkapseln, man sie also nicht so gut kennenlernen kann, dann steigt auch sozusagen die Verdächtigung, oder?
Ja, die steigt das und auch die gegenseitige Verdächtigung und auch eben die zum Teil auch grundlose grundloser Verdacht oder grundlose Durchsuchung von Menschen, wo man eben denkt, der sieht jetzt so aus wie ein Terrorist, wie ein Islamist meinetwegen, aber er ist es nicht. Also das ist schwer, aber das ist ja auch nicht irgendwie ein Zeichen, das nur für London irgendwie gilt, sondern diese Probleme gibt es ja genauso in Deutschland. Aber London ist eben besonders groß und es ist besonders vielfältig und deswegen sind die Probleme hier eben auch entsprechend groß.
Jetzt hat es in London, Sie hatten es erwähnt, seit März dieses Jahres bereits 3 Terroranschläge gegeben von Islamisten, dann einen Anschlag, bei dem Muslime die Opfer waren. Verändert das auch Ihr eigenes Gehen durch die Stadt? Meiden Sie Viertel?
Ja, es hat schon dazu geführt, dass ich und auch für, das gilt auch für unsere Familie, für meine Tochter beispielsweise, dass wir ihr sagen, also geh da jetzt lieber nicht hin. Beispielsweise hat es hier gerade am vergangenen Wochenende Säureanschläge gegeben von Teenagern, wo eben Teenager auf dem Moped andere, denen sie das Moped entwenden wollen, Säure ins Gesicht geschüttet haben. Mhm. Und das waren Vorfälle, die in Hackney hier in London stattgefunden haben und da war unsere Tochter sogar in den Tagen da unterwegs, wollte zu einem Konzert und da haben wir uns schon Sorgen gemacht. Also das lässt einen nicht unbeeindruckt. Auf der anderen Seite, man muss sich dann immer wieder vor Augen führen und die Statistik einfach ganz nackte Zahlen vor Augen führen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier Opfer eines Verbrechens oder eines Terroranschlags werden, die ist nicht größer als in Deutschland.
Dennoch habe ich den Eindruck, eine etwas aufgewühlte Stimmung zumindest aus London heraushören zu können. Welche Rolle, Sie hatten ihn schon angesprochen, spielt denn der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, Sohn einer aus Pakistan stammenden Familie und der erste muslimische Bürgermeister in einer westlichen Großstadt überhaupt, soweit ich weiß?
In der Tat, so ist es. Und er spielt eine gute Rolle. Und er ist ganz wichtig, dass er jetzt in dieser Zeit hier Bürgermeister ist. Wenn ich mir noch vorstellen würde, dass sein Vorgänger Boris Johnson hier noch im Amt wäre, dann glaube ich, würde der nicht den richtigen Ton treffen angesichts dessen, was hier eben in den vergangenen Wochen an Attentaten passiert ist, an Anschlägen aus unterschiedlichen Richtungen passiert ist. Das ist, und Sadiq Khan trifft den richtigen Ton, er ruft zur Versöhnung auf, er geht dorthin, wo es brennt und er holt auch die Menschen der unterschiedlichen Glaubensrichtungen zusammen, holt also die Vertreter des Judentums, des Islams, des Hinduismus und so weiter und des Christentums natürlich zusammen. Und das, denke ich, ist sehr gut in dieser Situation, dass er dadurch versucht, zur Toleranz aufzurufen und die Toleranz auch vorzuleben.
Toleranz vorzuleben und Kommunikation. Voraussetzung dafür ist, dass man sich versteht. Diesem Thema gewinnen wir jetzt wieder eine leichtere Seite ab, sich nicht zu verstehen. Das kann einem Engländer in Schottland oder Wales nämlich auch passieren, aber insbesondere in Liverpool, der dortige Dialekt des Chaos gilt als extrem schwer verständlich, worunter besonders Zugereiste leiden, auch sehr Prominente. Thomas Spickhofen berichtet.
Er sei ja gerade erst da, sagt Jürgen Klopp, aber diese Sprache oder dieser Slang oder was immer das sei schon ganz schön schwierig.
It is Chaos, language or slang or whatever is, because it's pretty difficult still.
Vor allem für jemanden, der so schnell spreche wie er, da sei er dann komplett raus.
Especially if somebody speak as quick as possible, then I'm completely out.
Aber wer in Liverpool Fuß fassen will, der muss sich auch aufs Chaos einlassen. Das ist der Dialekt in Liverpool und auch nur dort. Die Einheimischen sind wahnsinnig stolz auf ihn. Und in Lancashire, nördlich von Liverpool, oder in Cheshire, südlich davon, ist man schon wieder raus aus dem Skaus-Einzugsgebiet. Skaus ist ein einzigartiger Sprachmischmasch, so einzigartig wie der Lapskaus, von dem er seinen Namen hat. Weltgeschichtlich gesehen ist Skaus noch eine sehr junge linguistische Errungenschaft. Skaus soll etwa Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden sein, als die Seeleute in der aufblühenden Hafenstadt Liverpool anlegten oder anstrandeten. Sie kamen aus Irland, aus Wales und sogar vom Kontinent. Sie brachten den Lapskaus mit als das Gericht, das lange hielt auf hoher See, gepökeltes Fleisch mit Kartoffeln und roter Beete, und sie brachten ihre Sprachen mit. Im Laufe der Zeit verdichtete sich das irisch-walisisch-kontinentale Sprachpotpourri beim Lapskaus zu einem sehr exklusiven Kauderwelsch. Jürgen Klopp gibt sich bei der Einführungsstunde mit dem 9-jährigen Isaac im Vereinsfernsehen des FC Liverpool redlich Mühe.
My head's chocker.
Me head's chocker.
Me head's chocker. Headache?
Nein, nicht Kopfschmerz direkt, sondern eher, dein Kopf ist zu voll, du kannst nicht mehr klar denken. Chocker. Und ganz wichtig, me head's chocker. Me, nicht my. Das ist die Basis für jeden Chaos-Anfänger. Aber Jürgen Klopp ist schon kein Anfänger mehr.
Gora? Gora? Gora, cop on.
Brilliant.
Yeah. Brilliant?
Yeah.
Is that brilliant?
So klingt es, wenn ein zugereister, brillant Chaos spricht. Inzwischen sind manche aber auch schon wieder in Sorge, denn ganz schleichend wird Chaos geschliffen. Einige Begriffe sind in den vergangenen 60 Jahren ganz verschwunden, haben Wissenschaftler der Universität Cambridge herausgefunden. Sie sagen, das liegt an der Mobilität der modernen Gesellschaft. Der Liverpoolian, wie er sich selbst nennt, wandert aus in den Süden des Landes und anstatt Ruhm und Ehre des Chaos in die Welt zu tragen, trägt er das Südenglische nach Liverpool zurück. Wenn das so weitergeht, wird vom Chaos am Ende womöglich nur das bleiben, was am Anfang schon da war, der Lapskaus. Den immerhin gibt es weiterhin im Original, für 7 Pfund im Pub und manchmal am Nachmittag ab 5 sogar umsonst.
Chaos essen und Chaos sprechen. Thomas Spickhofen über den Dialekt und das Leibgericht der Liverpoolians, wie ich jetzt gelernt habe. Zurück nach London, zurück zu zwei Freundinnen, die noch Großes vorhaben, auch wenn sie aus bescheidenen Verhältnissen stammen. Ein weiterer Auszug aus Swing Time von Sadie Smith. Das eine Mädchen vergleicht sich mit dem anderen und da brechen dann, trotz des identischen Brauntons ihrer Haut, der gleichen Wohngegend und den ähnlichen sozialen Verhältnissen, Unterschiede in der sozialen Verortung der Mütter auf. Und die zeigen sich unter anderem in der Haartracht der Kinder.
Haartechnisch gewann sie haushoch. Ihre Korkenzieherlocken reichten bis zum Po und waren zu zwei langen, von irgendeinem Öl glänzenden Zöpfen geflochten und unten mit gelben Satinschleifchen zusammengebunden. Gelbe Satinschleifchen waren meiner Mutter völlig fremd. Sie nahm meine dicke Krause hinten zu einer großen Wolke zusammen und band sie mit einem schwarzen Haargummi fest. Meine Mutter war Feministin. Sie trug einen raspelkurzen Afro, besaß einen wohlgeformten Schädel, war immer ungeschminkt und kleidete sich und mich so schlicht wie möglich. Wenn man aussieht wie Nofretete, spielen Haare keine große Rolle. Sie brauchte weder Make-up noch Kosmetik, weder Schmuck noch teure Kleider. Und so fügten sich ihre finanziellen Verhältnisse, ihre politischen und ihre ästhetischen Ansichten zu einem perfekten und günstigen Ganzen. Accessoires schränkten ihren Stil nur ein. Das galt auch, zumindest empfand ich das damals so, für die 7-Jährige mit dem Pferdegesicht an ihrer Hand. Bei Tracy diagnostizierte ich das umgekehrte Problem. Ihre Mutter war weiß, übergewichtig, Akne geplagt. Sie trug das dünne blonde Haar in einem übertrieben straffen Pferdeschwanz, den meine Mutter garantiert als Kilburn-Lifting bezeichnet hätte. Doch in Tracys ganz persönlichem Glanz lag die Lösung. Sie war das auffälligste Accessoire ihrer Mutter.
Das Kind als Accessoire seiner Mutter, ein Auszug aus Sadie Smiths Roman Swing Time. Sadie Smith, eine begnadete Zeichnerin auch feinster sozialer und kultureller Unterschiede. Die gefeierte Schriftstellerin wuchs in einem Arbeiterviertel im Nordwesten von London auf. Sie schaffte den Aufstieg. Viele schaffen ihn nicht, haben nicht einmal die Chance dazu. Die britische Gesellschaft wird immer wieder als Zweiklassengesellschaft beschrieben und diese Zweiklassengesellschaft scheint ein neues Symbol zu haben, den am 14. Juni völlig ausgebrannten Grenfell Tower, ein 24-stöckiges Hochhaus mit Sozialwohnungen. Mehr als 80 Menschen kamen bei dem Feuer um. Wie viele genau, wird man wohl nie wissen. Billige und im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährliche Dämmstoffe sollen zu der Katastrophe geführt haben. Jens-Peter Marquardt, viele Tote, viele Menschen sind bei dem Unglück auch obdachlos geworden. Ihnen war ja sofort nach der Katastrophe zugesichert worden, dass Sie Wohnungen in der Nähe bekommen würden. Wie ist denn die Situation jetzt? Sind Sie alle untergekommen?
Nein, das geht sehr, sehr schleppend voran. Also das sind natürlich immer die vollmundigen Aussagen der Politiker nach solchen Katastrophen, dass das hohe Priorität habe und dass man also alles tun werde, damit eben die Leute wieder untergebracht werden. Ja, sie sind untergebracht, aber längst noch nicht so, wie sie es wünschen und wie sie es eigentlich brauchen. Es leben immer noch einige in Hotels oder in vorläufigen Unterkünften. Ja, dabei war ihnen versprochen worden, dass sie dort in der Nähe und nicht irgendwo anders wieder staatlich geförderte Wohnungen, städtische Wohnungen bekommen würden. Aber bisher haben erst ein Dutzend der Überlebenden eine solche Unterkunft gefunden. Also dieser Skandal, und das ist ein Skandal, der geht schlicht und einfach weiter. Ein Skandal von Inkompetenz von Anfang an. Da haben sowohl eben die Kommunalpolitiker versagt, da haben die Aufsichtsbehörden versagt und man steht wirklich fassungslos davor, wie jemand auf die Idee kommen konnte, nur um 5.000 Pfund zu sparen, statt eines nicht entflammbaren Stoffes in diese Fassade entflammbaren einzubauen. Und das ist offenbar durchgegangen. Da gibt es jede Menge Gründe auch dafür. Aber in erster Linie ist es die Inkompetenz auch hier der Verwaltung und der Politik.
Man hat den Eindruck, es gibt Zorn gegen diese Inkompetenz. Also nach dem Brand gab es ja direkt tumultartige Szenen. Die Gemeindeverwaltung wurde besetzt. Theresa May musste, nachdem sie sich, wie viele kritisierten, zu spät bei den Opfern hat sehen lassen, unter Polizeischutz wegbringen lassen. Ein massives Auflodern von Zorn. Was steckt genau dahinter?
Dahinter steckt eben das Gefühl, das berechtigte Gefühl, dass die Gesellschaft und die Politik hier die vergessen hat, die nicht ganz oben stehen, sondern eher unten am Ende der Sozialskala, wobei dieser Grenfell Tower noch gar nicht in einem Glasscherbenviertel steht, sondern das sind Leute, die durchaus Arbeit auch haben, die sich aber eben nicht diese Wahnsinnsmieten hier in London auf dem privaten Wohnungsmarkt leisten können. Und die hatten dort eine Unterkunft gefunden, aber fühlten sich eben schon alleingelassen, als es noch nicht gebrannt hatte. Denn die Vertreter der Mieter hatten über Monate, wenn nicht Jahre, immer wieder darauf hingewiesen, auf die Mängel, die dort herrschten und dass sich keiner darum kümmert, dass also die Installationen nicht richtig sind, dass es Brandgefahr gibt. All das war vorher bekannt und keiner hat auf sie gehört. Und ja, das ist ein Zeichen auch der britischen Gesellschaft, spätestens seit Margaret Thatcher, die ja mal gesagt hatte, also es gäbe keine Gesellschaft mehr, wir brauchen nur noch Individualismus. Und dieses Wort, das ist immer noch nicht vergessen und jeder kann froh sein, der sich selbst helfen kann, aber der auf Hilfe angewiesen ist, der ist häufig hier verlassen.
Der Stadtteil Kensington-Chelsea, wo dieser Grenfell Tower ja steht, beziehungsweise seine ausgebrannten Reste, das hört sich ja eigentlich schon ziemlich nobel an. Sie sagten, es ist kein Glasscherbenviertel, aber es ist eigentlich, erinnert man sich ja bei Kensington oder Chelsea, eher so an herrlich weiße, noble Reihenhäuser. Gibt es da eine Verbindung zwischen diesen reichen Bewohnern und den Armen, also eine Art Hilfsbereitschaft, oder ist da eher null Anzeige?
Ja, die Hilfsbereitschaft gibt es schon, das muss man sagen, aber ansonsten gibt es kaum eine soziale Verbindung zwischen diesen beiden Teilen des Bezirks Chelsea. Also man muss sagen, dieser Bezirk Kensington-Chelsea ist sozusagen ein Mikrokosmos der britischen Gesellschaft. Im Süden eben die Reichen und im Norden die nicht ganz so Reichen, und dazwischen liegt dann der Hyde Park, und die Unterschiede sind schon immens. Sie haben diese schönen viktorianischen weißen Häuser erwähnt. Aber auch da sieht man, was eben der Kapitalismus in dieser Stadt, der ungeregelte Kapitalismus in dieser Stadt angerichtet hat. Viele dieser Häuser stehen aus Spekulationsgründen inzwischen leer, sind aufgekauft worden von russischen Oligarchen oder arabischen Scheichs, aber nur als Geldanlage. Die sind da nie eingezogen. Und so sind dort ganze Straßenzüge inzwischen leer. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, diese vollgestopften Stadtviertel, Wohnungen, Wohntürme im Norden der Stadt, rund um Shepherd's Bush, da sieht es wiederum ganz anders aus. Also in diesem Stadtbezirk im Grunde genommen kann man sich genau ansehen, was in dieser Gesellschaft schiefläuft.
Und wie würden Sie das einschätzen? Also da ist der Zorn aufgelodert. Beruhigt sich das jetzt wieder oder ist das nur eine vorübergehende Ruhe?
Der könnte heute Abend schon wieder auflodern. Heute gibt es nämlich eine öffentliche Versammlung in der Bezirksverwaltung von Kensington Chelsea. Also der Bezirksbürgermeister ist inzwischen zurückgetreten. Andere aus der Verwaltung sind auch zurückgetreten. Jetzt gibt es dort eine neue Führungsebene hier in der Lokalpolitik. Aber ob die es besser hinkriegt, das muss sie erst einmal zeigen. Aber dort werden die Bewohner sein und sie werden sicherlich auch zornig sein. Aber wie stark dieser Zorn sein wird, das werden wir erst heute Abend wissen. Aber der kann immer wieder auflodern, denn die Probleme, die sind ja nicht gelöst.
Die Probleme sind nicht gelöst. Bis dahin erstmal herzlichen Dank, Jens-Peter Marquardt. Wenn man Probleme nicht lösen kann, im Moment, was macht man? Abwarten und Tee trinken wäre ein britisches Rezept. Abwarten ist allerdings nicht immer die erfolgsträchtigste Strategie. Dann wenigstens mal Tee trinken. Stefanie Pieper hier über eine britische Leidenschaft. I like a nice
cup of tea in the morning. Ob der englische Körper dieses neuartige chinesische Getränk namens Tee vertragen würde, daran zweifelt im 17. Jahrhundert das Königliche Ärztekollegium noch. Doch da ist der Siegeszug des Tees in Großbritannien schon nicht mehr aufzuhalten, kräftig befördert von der British East India Company, die zunächst Adel und Oberklasse versorgt, ehe der Tee später für alle erschwinglich wird. Auch der Schriftsteller George Orwell ist Teeliebhaber und schreibt 1946 in einem Essay:
Tee ist die Stütze der Zivilisation in diesem Land und löst heftige Debatten darüber aus, wie er zubereitet werden sollte. Tatsächlich gibt es wohl in jeder britischen Familie zwei Denkschulen zu diesem Thema.
Im Schnitt trinkt heute jeder Brite rund 1400 Tassen Tee im Jahr, also fast 4 Tassen pro Tag. Obwohl die Fachleute empfehlen, den frisch aufgebrühten, losen Tee mindestens 3 bis 4 Minuten lang ziehen zu lassen, schwenken die meisten Briten ihren Teebeutel lieblos gerade mal 15 Sekunden in der Tasse, beklagt der Teekenner Keith Newton.
On average, people dunk a tea bag in a cup for 15 seconds. Ideally, it should be at least 3 to 4 minutes.
Die Royal Society of Chemistry empfiehlt in ihren Tipps für die perfekte Tasse Tee, zuerst die Milch und dann den Tee einzuschenken, weil umgekehrt die Milchproteine die Hitze nicht gut vertragen. Doch diese Reihenfolge ist für die Autorin Rosie Millard, die in ihren Romanen das Leben der englischen Mittelklasse seziert, geradezu ein Verbrechen. Erst Milch, dann Tee. Igitt, sagt sie, das schmecke doch wie Spülwasser.
You cannot put the milk in first. If you put the milk in first, what you end up with is dishwater. It is absolutely disgusting. It is just awful.
Millard schüttelt sich bei dem Gedanken. Bei ihr muss unbedingt erst der Tee in die Tasse, ehe die Milch dazukommt. Schließlich könne jeder Brite nach der Farbe des Tees beurteilen, wann er genau die richtige Stärke hat.
Every single person in Britain knows exactly how much milk they have and they do it by judging the color of the tea.
But there isn't any raw when the clock strikes 4, everything stops for tea.
Britischen Handwerkern, die ihren Builders Tee meist stark mit Milch und Zucker trinken, ist das Ritual mutmaßlich wurscht. Und auch der Tee-Experte Andrea Seller gibt zu, dass er bei einer Blindverkostung wahrscheinlich nicht herausschmecken würde, ob zuerst der Tee oder die Milch in der Tasse war.
2 cups of tea at identical temperatures, one that had been with the milk added first and one with the milk added second, I probably wouldn't be able to tell you the difference.
Die Briten meiden zunehmend die traditionellen schwarzen Teesorten wie Assam, Darjeeling oder English Breakfast und steigen auf grüne, weiße oder Früchtetees um, die meist ohne Milch getrunken werden. Aber ganz gleich, welcher Tee wie zubereitet wird, schon der britische Premierminister William Gladstone preist im 19. Jahrhundert dieses flüssige Wundermittel.
Wenn dir kalt ist, wärmt dich der Tee. Wenn dir warm ist, kühlt er dich. Wenn du depressiv bist, heitert er dich auf. Und wenn du aufgeregt bist, beruhigt er dich.
A nice cup of tea, das hilft in allen Lebenslagen und in eine ganz besondere, die wohl auch das ein oder andere Tässchen Tee nötig macht, haben sich die Briten vor gut einem Jahr gebracht, als sie per Referendum, knapp aber doch, für den Ausstieg aus der EU votierten. Jens-Peter Marquardt, gut ein Jahr nach dem Brexit-Votum, wie ist die Stimmung in Großbritannien? Merkt man, dass es langsam ernst wird?
Also real merkt man das noch nicht, jedenfalls wenn man das sich an der Wirtschaft einmal anschaut. Also es sind bisher keine Jobs verloren gegangen. Gut, die Inflation ist nach oben gegangen. Das ist eine erste Auswirkung des angekündigten Brexit, weil der Pfundkurs nach unten gegangen ist, weil eben das Vertrauen an den Märkten nicht mehr so groß ist. Aber ansonsten hat sich wirklich für den Menschen hier noch nichts real verändert. Aber in den Köpfen wie gesagt, da verändert sich doch einiges. Viele sind verunsichert und die Politik gibt dort eben keine Führung vor. Man weiß immer noch nicht so genau, wie man nach dem Brexit die Beziehung zur EU gestalten soll. Da fährt man auf sich, da weiß man nicht, in welche Richtung man wirklich will. Und deswegen ist dieses Land im Augenblick und die Politik vor allem sehr, sehr verunsichert.
Die Politik ist verunsichert. Eigentlich müssen die Menschen das ja eben auch sein, wie Sie schon sagten. Was ist denn aus den Versprechungen geworden, die vor dem Brexit laut getan wurden? Mit den eingesparten EU-Mitgliedsbeiträgen könne man zum Beispiel das nationale Gesundheitswesen sanieren.
Ja, die hat man ganz schnell wieder kassiert und selbst diejenigen, die damit dafür geworben haben, also wie beispielsweise der schon erwähnte Boris Johnson, Michael Gove und andere Politiker, die damit in den Referendumswahlkampf gezogen waren, die wollen davon heute nichts mehr hören. Nein, der nationale Gesundheitsdienst, der ist weiter in der Krise und er wird wahrscheinlich durch den Brexit sogar noch in eine stärkere Krise geraten, denn Kliniken, die Ärzte, die Pflegeheime hier, die sind extrem abhängig von Arbeitnehmern aus anderen Ländern und vor allen Dingen aus der Europäischen Union. Sehr, sehr viele deutsche Ärzte sind hier, sehr, sehr viele Krankenschwestern und Pfleger aus osteuropäischen Städten beispielsweise sind hier und halten das Gesundheitssystem einigermaßen aufrecht. Und was sich jetzt schon gezeigt hat, ist, dass dort schon einige zurückgegangen sind, dass die Bewerbungen aus diesen Ländern extrem zurückgegangen sind, weil eben die Ausländer hier und die EU-Ausländer nicht wissen, wie das weitergeht nach dem Brexit, ob sie hier weiter bleiben können, ob sie die gleichen Rechte weiter besitzen. Und da sagen einige, also dann, ehe ich da hier sozusagen in ein Loch falle, dann versuche ich mich jetzt schon einmal umzuorientieren und doch meine Karriere woanders aufzubauen, in anderen Staaten. Also es ist eigentlich genau ins Gegenteil umgeschlagen für das nationale Gesundheitssystem, das staatliche Gesundheitssystem. Zeichnet sich ein Desaster ab durch den Brexit.
Ja, da müssten sich doch auch die Brexit-Befürworter, sage ich mal nett, düpiert fühlen.
Ja, also die dafür gestimmt haben, aber die Leute dazu verleitet haben, die leben immer noch in einem Wolkenkuckucksheim. Die sagen, also das kriegen wir schon hin. Die träumen davon, dass man wunderschöne Handelsabkommen bilateral mit den Amerikanern, mit Indern, Chinesen etc. abschließen können und dass man außerhalb der EU eine viel bessere Zukunft habe. Also dieser Traum wird zumindest von den Brexiteers weitergelebt und die anderen, die hoffen auf das Beste, aber so langsam schimmert ihnen, dass das vielleicht doch schwieriger wird, als sie erwartet haben.
Bei manchen EU-Politikern hat man manchmal den Eindruck, dass die insgeheim doch immer noch hoffen, dass es auch mal wieder ein neues Referendum gibt, sobald den Briten klar ist, was Brexit eigentlich heißt. Wie sehen Sie das?
Dafür gibt es im Augenblick überhaupt keine Anzeichen. Das wird auch sehr, sehr schwierig, weil alle oder fast alle Parteien, zumindest die Regierungspartei, die Konservativen und die größte Oppositionspartei, Labour, die sagen, also wir folgen diesem Volksentscheid. 52% haben ja vor einem Jahr dafür gestimmt, aus der EU auszutreten. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist natürlich für demokratisch gewählte Politiker auch schwer, daran vorbeizukommen. Also zu sagen, okay, wir haben euch abstimmen lassen, aber wir machen es jetzt doch anders. Also es muss schon ziemlich schlimm kommen, bevor die Politik und auch vielleicht die Bürger in ihrer Mehrheit noch einmal zu einem Umdenken kommen und sagen, also wir haben jetzt gesehen, was da auf uns zukommen kann, wir brauchen ein neues Referendum. So weit ist man noch nicht, aber ich will nicht völlig ausschließen, obwohl die Chancen nicht besonders hoch stehen, will ich nicht völlig ausschließen, dass es vielleicht doch noch von einem Exit, zu einem Exit vom Brexit kommt.
Ja, seit Montag ist es erstmal ernst geworden. Da begann nämlich die erste Verhandlungsrunde in Brüssel, soll bis morgen gehen. Und in der stehen dann eben zum ersten Mal wirkliche Sachthemen auf dem Programm. Die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien, die milliardenschweren Finanzforderungen der EU an Großbritannien und die Fragen rund um Nordirland. Von Einigung ist bisher meines Wissens nichts zu hören. Und genau da, sozusagen pünktlich zur ersten wichtigen Verhandlungsrunde, kommen die Royals. Prinz William und Herzogin Kate nebst Nachwuchs waren in Polen und sind seit heute in Deutschland. Jens-Peter Marquardt, Zufall oder Charmoffensive?
Das ist eine Charmoffensive und die hängt auch, obwohl die britische Regierung das natürlich heftig dementiert, die hängt auch mit dem Brexit zusammen. Also die Royals kommen ja nicht allein auf die Idee und sagen, also wir möchten jetzt mal nach Polen oder nach Deutschland fahren, sondern das sind Aufträge der britischen Regierung, Aufträge des Außenministeriums. Und natürlich haben auch die Hardliner, die Brexit-Hardliner, die Konservativen eingesehen, dass man so ganz auf die EU nicht verzichten kann und dass man auch auf ein gewisses Wohlwollen angewiesen ist, wenn es jetzt um diese harten Verhandlungen geht. Und da spielen die Royals und auch die ganz, ganz jungen Royals, die ja mit dabei sind, auch ihre Rolle. Das ist sozusagen Soft Power.
Ja, welche Rolle spielt denn die königliche Familie? Wir haben die britische Gesellschaft in dieser Sendung ja als eine durchaus gespaltene erlebt. Bilden die Royals doch noch so eine Art Klammer, die alles zusammenhält?
Ja, das kann man in der Tat sagen und auch durch die gesamte britische Gesellschaft hindurch. Es gibt hier nur ganz wenige, die für eine Abschaffung der Monarchie sind. Und wir haben ja auch vorhin die Anschläge erwähnt, den Terror erwähnt, den Hochhausbrand erwähnt. Und da ist sozusagen die royale Familie und vor allen Dingen Queen Elizabeth ein Fels in dieser Brandung und ja auch ein Ruhepunkt, auf den man sich dann noch konzentrieren kann, also wenn die Politik versagt und es auch sonst irgendwie schief läuft, dann ist eben die Institution Monarchie und vor allen Dingen Königin Elisabeth doch noch eben eine Säule der Stabilität.
Tja, damit herzlichen Dank an Jens-Peter Marquardt, ARD-Korrespondent in London, kundiger Begleiter in dieser Sendung. Und wir kehren noch einmal zu den beiden Freundinnen zurück, die Sadie Smith in ihrem neuen Roman beschreibt. Gleichheit und Andersartigkeit und wo bitte gehöre ich hin? Fragen, die diese Kinder und nicht nur sie umtreiben.
Wir wohnten beide in Sozialwohnungen, bezogen beide keine Leistungen. Für meine Mutter eine Frage des Stolzes, für Tracys Mutter ein Skandal. Sie hatte mehrfach und vergeblich versucht, auf Behindertenrente zu kommen. Aus Sicht meiner Mutter gaben gerade die äußerlichen Ähnlichkeiten der Stilfrage so viel Gewicht. Sie kleidete sich für eine Zukunft, die noch nicht eingetreten war, mit der sie aber fest rechnete. Dazu dienten die schlichte weiße Leinenhose, das blau-weiß geringelte französische T-Shirt, die ausgefransten Espadrilles, ihr strenger und schöner afrikanischer Kopf. Alles so schlicht, so zurückgenommen, so ganz gegen den Zeitgeist und die Umgebung. Eines Tages würden wir hier rauskommen. Sie würde ihr Studium beenden, zum wahren radikalen Schick finden, vielleicht sogar in einem Atemzug mit Angela Davis und Gloria Steinem genannt werden. Die Schuhe mit den Flachssohlen waren Teil dieser waghalsigen Vision, verwiesen ganz dezent auf Höheres. Ich war nur insofern ein Accessoire,
als ich durch meine ureigene Schlichtheit die bewundernswerte mütterliche Zurückhaltung unterstrich. Denn es galt als Zeichen schlechten Geschmacks, zumindest in den Kreisen, nach denen meine Mutter strebte, die eigene Tochter wie eine kleine Hure anzuziehen. Tracy aber war, ganz ungeniert, Ehrgeiz und Ebenbild ihrer Mutter.
Ein Auszug aus dem Roman Swing Time von Sadie Smith. Ab Mitte August ist die deutsche Übersetzung in unseren Buchläden. Was bleibt am Ende dieses Tages? Der Blick auf ein Land, das große Entscheidungen getroffen hat, aber auch vor großen Entscheidungen steht. Ein Land, in dem Eigenwilligkeit zum Nationalcharakter gehört, das in vielen Fragen mehr gespalten als geeint wird. Aber, um es mal positiv zu wenden, Einigkeit ist ja vielleicht auch überschätzt in einem Land, in dem sogar Musikinstrumente polarisieren.
Ewan Sinclair legt die Lippen an das Anblasrohr, holt tief Luft und pustet den Luftsack seiner Great Highland Bagpipe auf. Dann bläst er mit dem Mund in die Spielpfeife, während er mit seinem linken Arm den Luftsack an den Körper drückt. Und schon erklingt aus dem Dudelsack eine traditionelle schottische Melodie. Ewan steht in der Werkstatt seines Vaters Alistair in Edinburgh. Von außen sieht das Eckhaus aus wie ein unscheinbares Ladengeschäft. Über der Tür steht in Messinglettern William Sinclair and Son Bagpipe Makers.
I'm Alistair Sinclair, who is the fourth generation involved in the Sinclair bagpipe making industry.
In vierter Generation führt Alistair Sinclair diese Dudelsack-Manufaktur. Gegründet von seinem Urgroßvater im Jahr 1906, weitergeführt von seinem Großvater und Vater, kam Alistair 1962 als 16-Jähriger in den Familienbetrieb, den er bis heute aufrecht erhält.
Even when I was at school, I used to come into the workshop and just stand and watch what was being done. And probably that's where I learned most.
Schon als Junge sei er nach der Schule immer in die Werkstatt gekommen, erinnert sich Alistair. Dabei habe er wahrscheinlich am meisten über das Dudelsackbauen gelernt. Bis heute liebt der 70-Jährige mit dem weißen Bart es, das Holz Millimeter für Millimeter mit seinen Händen und seinen Werkzeugen zu bearbeiten.
We use for the instrument African blackwood, which is coming from Tanzania. We like to keep our timber at least about 4 years before we use it.
Die sogenannten Bordun-Pfeifen, die für den Grundton sorgen, fertigt Alistair aus einem Schwarzholz namens afrikanisches Grenadill, das er aus Tansania importiert und mindestens 4 Jahre trocknen lässt, ehe er es verarbeitet. Die Spielpfeifen sind inzwischen aus Elfenbein-Imitat und die Verzierungen meist aus Horn oder Silber. Für den Luftsack selbst wurde früher meist Schafs- oder Kalbshaut verwendet.
Well, originally the bags were made from natural skin, be it sheepskin or cowhide. Nowadays there's been a big turn to synthetics.
Heute jedoch hätten sich synthetische Materialien durchgesetzt, sagt Alistair, dessen Hände von jahrzehntelanger Arbeit zeugen. Den Luftsack umschließt in der Regel ein Beutel aus Filz, aus Samt oder aus Wolle, nicht selten gewebt im typischen Karo-Muster der traditionellen schottischen Highland-Clans. Bei den Sinclairs wird noch alles von Hand gefertigt. 2 Wochen dauert es, bis ein Dudelsack fertig ist. Nur 20 bis 25 Stück produziert Alistair im Jahr. Ein Instrument kostet, je nach Aufwand bei den Verzierungen, zwischen 1.000 und 6.000 Euro. Wer heute durch Edinburgh läuft, der kann den Klängen des Dudelsacks kaum entkommen. In jedem Souvenirladen und in vielen Pubs läuft von morgens bis abends ein Best-of des Kanons, sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig für die Mitarbeiter. Der Dudelsack feiert gerade ein kleines Comeback. Vielleicht hängt dies auch mit dem Wiedererwachen des schottischen Nationalismus zusammen, mit der Rückbesinnung auf die Eigenständigkeit Schottlands, mit dem Streben nach Unabhängigkeit.
Musik Stefanie Pieper über den Dudelsack und seine britischen Liebhaber. Und all das soll uns verloren gehen? Natürlich nicht. Brexit hin oder her, die Briten gehören womöglich ab Frühjahr 2019 nicht mehr zur EU, aber sie gehören zu Europa. Und wir haben ja auch was vom Brexit. Zum Beispiel vielleicht die Rückkehr der Marmelade. Die darf nämlich seit 1973 in der EU nur so heißen, wenn 20% Zitrusfrüchte drin sind, passte genau auf die britische bittere Orangenmarmelade und galt als diplomatischer Sieg der Briten. Alles andere, also alles ohne Zitrusfrüchte, dafür mit Erdbeeren, Pflaumen etc., wurde zu Konfitüre oder Fruchtaufstrich. Aber jetzt hat ein findiger EU-Politiker die Gunst der Stunde erkannt und im Sinne eines »I want my marmalade back« eine entsprechende Anfrage an die EU-Kommission gerichtet. Die hat kühl geantwortet, sich erstmal nicht mit dem Marmeladendissens befassen zu wollen. Sie sei derzeit mit anderen Problemen beschäftigt. Da hat sie wohl recht. Das war der Tag auf Weltreise. Heute haben wir Station in Großbritannien gemacht. Ich bedanke mich bei Jens-Peter Marquardt, ARD-Korrespondent in London, der uns ein kundiger Begleiter durch die heutige Sendung war. Am Mikrofon war Rosemarie Tuchelt. Schönen Abend noch. Ciao.